Willkommen zum Bürgerfunk des Sozialforums auf Radio 91.2. Die heutigen Themen: Armut wird optimiert, ein Eurojobs als lukratives Geschäft für Wohlfahrtsverbände, Interview mit Rainer Stücker vom Mieterverein Dortmund zur Privatisierung von LEG-Wohnungen. Freiräume schaffen, unter diesem Motto gab es hier in der Region 3 Demos. Armut wird optimiert, von Helmut Eigen.
Mit dem heutigen Tage tritt das sogenannte Hartz-IV-Fortentwicklungsgesetz in Kraft. Im Mai hieß dieser Gesetzesentwurf noch Hartz-IV-Optimierungsgesetz. Vorher nannte man dies noch Reform. Sie erinnern sich, Hartz-IV-Reform. Für Betroffene ist Hartz-IV Armut per Gesetz. Das optimierte bzw. jetzt fortentwickelte Hartz-IV bedeutet weiteren Entzug der Menschenwürde und der Existenzgrundlage per Gesetz. In den Jobcentern werden zusätzlich Außendienstmitarbeiter, auch Kontrolleure genannt, eingestellt. Sie sollen Arbeitslose aufsuchen, um zu schauen, was bei denen so passiert. Eine Wohngemeinschaft muss jetzt beweisen, dass die Bewohner nichts miteinander zu tun haben. Und zwar in jeder Hinsicht. Sonst ist es eine Bedarfsgemeinschaft. Ein nicht arbeitsloser Mitbewohner müsste für den dort wohnenden Arbeitslosen aufkommen, beziehungsweise der Arbeitslose bekommt nichts mehr vom Staat. Menschen, die sich jetzt arbeitslos melden, soll sofort eine Fortbildungs- oder Arbeitsmaßnahme angeboten werden. Hiermit soll aber nur die Arbeitsbereitschaft überprüft werden. Dies wird dann auch mit 1-Euro-Jobs getestet. Nach diesem Fortentwicklungsgesetz sollen Arbeitsunwillige durch Verlust jeglicher Unterstützung einschließlich der Kosten für die Unterkunft bestraft werden. Nach Erkenntnissen des Bundesrechnungshofes sind fast ein Viertel dieser 1-Euro-Jobs nicht zusätzlich und nicht im öffentlichen Interesse. Den Trägern würden für die Durchführung erhebliche Mittel überlassen, ohne dass deren sinnvolle Verwendung überprüft wird, so der Bundesrechnungshof. Solche Träger sind unter anderem die Wohlfahrtsverbände und auch die Kommunen. 3 dieser Träger, die Arbeiterwohlfahrt, das Diakonische Werk und das Deutsche Rote Kreuz, haben sich Mitte Mai öffentlich für Einsparungen bei Hartz-IV eingesetzt. Diese öffentliche Aktion der Sozialkonzerne hatte die Berliner SPD-CDU-Koalition gerne benutzt, um die Verschärfung bei Hartz-IV zu begründen. Ja, schaut her, auch die Wohlfahrtsorganisationen sind unserer Meinung. Der bayerische DGB-Landesvorsitzende Fritz Schösser kritisiert dies als asozialen Vorstoß der Verbandsführung dieser Wohlfahrtsverbände. Parallel lief seit Mai bundesweit eine Hartz-IV-Missbrauch- und Kostenexplosionskampagne. Der zuständige parlamentarische Staatssekretär Anders hatte aber ebenfalls Mitte Mai schon erklärt, für eine Debatte über Missbrauch und Kostenexplosion fehlt jede sachliche Grundlage. Dieser Staatssekretär gehört zum Arbeitsministerium von Franz Müntefering. Welcome to Mammut Abbey.
Ein Eurojobs als lukratives Geschäft für Wohlfahrtsverbände, von Sonja Domen.
Das schöne Wort Gemeinnützigkeit soll sich noch mehr in eine Nutzungsberechtigung für extrem billige Arbeitskräfte verwandeln. Die Chefs von Arbeiterwohlfahrt, Diakonie und Rotem Kreuz ins Boot zu holen, war schon ein listiger Schachzug der Kommunen. Alle gemeinsam fordern in einem Brief an die Große Koalition, Leistungen aus dem Hartz-IV-Gesetz einzuschränken. Weil Sozialhilfeempfänger seit Anfang 2005 überwiegend als erwerbsfähig gelten und damit das vom Bund finanzierte Arbeitslosengeld II erhalten, stiegen Kosten für Unterkunft und pauschalierte Einmalleistungen massiv. Deshalb schlugen die Kommunen vor, die sogenannten Schonbeträge der ALG-II-Bezieher bei ihren Ersparnissen abzusenken und insgesamt die Zahl der Anspruchsberechtigten zu verringern. Freundlich und nett klingt all das nicht. Aber wenn man Verbündete gewinnt, denen das Schicksal der Armen in dieser Gesellschaft, nach landläufiger Ansicht, ein Anliegen sein sollte, sieht die kommunale Gefechtslage schon anders aus. Doch welches Interesse haben nun gerade die Chefs von AWO, Diakonie und Rotem Kreuz gegen den Protest von Caritas und Paritätischem Wohlfahrtsverband an der Verschärfung der ALG-II-Gesetze? Die Antwort ist banal. Den drei Verbandschefs liegt nun mal die Wohlfahrt ihrer eigenen Organisationen näher als die Wohlfahrt der Arbeitslosen und Geringstverdiener. Sie befürchten nämlich, dass mit dem Anstieg der Bedarfsgemeinschaften weniger Geld für sogenannte Aktivierungsmaßnahmen übrig bleibt, also vor allem für die 1-Euro-Jobs, die ein lukratives Geschäft geworden sind. Für jeden 1-Euro-Jobber erhalten die Verbände von den Arbeitsagenturen bis zu 500 Euro pro Monat. Davon fließt mehr als die Hälfte als sogenannte Regie- und Betreuungskosten in ihre Kassen. Das summiert sich und das erklärt auch die Forderung, die Anreize zur Arbeitsaufnahme zu erhöhen. Was bleibt, sind Fragen über Fragen. Warum äußern diese Chefs nicht ihre Besorgnis darüber, dass von Seiten der Arbeitgeber immer mehr Arbeit zu Löhnen angeboten wird, die nicht mal das Existenzminimum sichern? Warum protestieren die Chefs der Wohlfahrtsverbände nicht öffentlich gegen eine Regierung, die sich von der Sicherung eines würdevollen Lebens verabschiedet und nur noch das nackte physische Existenzminimum anerkennt? Kein Wunder, dass die Diakonie ihr Internetgästebuch nach dem gemeinsamen Brief an unsere liebe Regierung vom Netz nehmen musste, weil die Proteststürme kein Ende nahmen. Im Übrigen, aufgrund dieser Proteste hat der Präsident des Diakonischen Werkes Deutschland, Jürgen Gode, sein Amt zwischenzeitlich niedergelegt. Beim Roten Kreuz und der Arbeiterwohlfahrt scheint dagegen noch alles in bester Ordnung zu sein. Weder DRK-Generalsekretär noch AWO-Chef dächten über einen Rücktritt nach, hieß es auf Presseanfrage.
Nun ein Beitrag über das Mikrofestival 2006, vorgetragen von Evelyn Böhm. Freuen Sie sich auch jedes Jahr auf das Mikrofestival in Dortmund? Nette Leute treffen? Kindern beim ungefährdeten Spielen zusehen? Internationale Kultur genießen? Dieses Jahr war ich enttäuscht. Sie werden sich erinnern, dass wegen der Fußball-WM der Friedensplatz zur Fanmeile erklärt worden ist. Deshalb wurde das Mikrofestival ambulant in der City durchgeführt. Das heißt, dass sich Künstler und Zuschauer durch die Fußballfans quetschen mussten. Wer wie ich nicht gut zu Fuß ist, lief wie ein verirrtes Kind durch die Innenstadt, um irgendwo einen strategisch günstigen Sitzplatz zu ergattern und so wenigstens etwas von den Darbietungen zu erleben. Ich hoffe, dass nächstes Jahr das Mikrofestival wieder 3 Tage stationär stattfindet. Freiräume schaffen. Unter diesem Motto gab es hier in der Region 3 Demos. Am 8. Juli wurde in Düsseldorf, Wuppertal und Dortmund gegen Willkür von Ordnungsämtern und Polizei demonstriert. Dieser Beitrag ist von Petra Liebherr. Der erste Teil wird vorgetragen von Helmut Eigen.
Aktueller Anlass der Demo hier in Dortmund war das Verbot eines Solidaritätskonzerts. Stattfinden sollte das Soli-Konzert für die Gaststätte Hirschkuh. Die Hirschkuh gibt es seit mehreren Jahren am unteren Ende der Brückstraße. Publikum und Musik sind eher linksalternativ bis punkig. Nicht unbedingt das, was die Macher des tollen neuen Dortmunds in der Nähe des Konzerthauses haben möchten. Im April wurde die Hirschkuh von ca. 20 rechten Schlägern überfallen, die teilweise aus dem Umfeld des Nazi-Ladens Donnerschlag bekannt sind. Bei dem Überfall wurden etliche Scheiben zertrümmert, Reizgas versprüht und Kneipenbesucher verletzt. Die zu Hilfe gerufene Polizei setzte dann noch einen drauf. Sie nahm erstmal von allen Gästen die Personalien auf und war dabei alles andere als freundlich. Um den finanziellen Schaden etwas abzumildern und um ein friedliches Zeichen gegen die Gewalt zu setzen, organisierten Gäste und Freunde der Hirschkuh das Soli-Konzert, das dann aber nicht stattfinden durfte. Kurz vor Konzertbeginn tauchten Vertreter von Ordnungsamt und Staatsschutz auf. Sie verboten die Veranstaltung aus offensichtlich vorgeschobenen Gründen. In den letzten Monaten fanden jedenfalls an dem Veranstaltungsort diverse Konzerte und Partys statt, ohne die jetzt plötzlich vorhandenen baurechtlichen Probleme. Aber damit nicht genug. Leute, die alternativ, bunt oder punkig aussahen, wurden von der Polizei erst gar nicht in die Gegend gelassen. Jede Menge Gründe also, um auch in Dortmund gegen Willkür von Ordnungsamt und Polizei zu demonstrieren.
Jetzt folgt der zweite Teil von Freiräume schaffen, vorgetragen von Sonja Domen.
Jetzt mal ein kleines Rätsel. Freiräume schaffen gegen Polizei- und Ordnungsamtswillkür. Was glauben Sie, was Polizei und Ordnungsamt von einer Demo unter diesem Motto halten? Ob es die Verantwortlichen wohl zum Nachdenken anregt? Nee, das glauben Sie wahrscheinlich auch nicht. Tatsächlich gab es für die Demo gleich die nächsten willkürlichen Anordnungen. Keine Front- oder Seitentransparente, keine Blockbildung. Das heißt, Leute, die zu einem Verein gehören, dürfen nicht alle auf einem Haufen zusammenlaufen. Absolutes Alkoholverbot. Und wer einen alkoholisierten Eindruck machte, wurde erstmal zum Pusten gebeten. Sie wissen ja hoffentlich, auch als Fußgänger dürfen Sie nicht alkoholisiert am Straßenverkehr teilnehmen. Und Straßenverkehr findet auch auf dem Bürgersteig statt. Den Demonstrierenden wurde jedenfalls überdeutlich gezeigt, welche Freiräume sie in dieser Stadt haben. Auf jeden einzelnen Demo-Teilnehmer kamen mehrere Polizisten und ein Fahrzeug. Ein groteskes, aber auch ein sehr beunruhigendes Bild. Circa 150 Leute, überwiegend jung und punkig, nahmen an der Demo teil. Zu sehen waren auf der Demo Transparente und Fahnen vom linken Bündnis, dem Dortmunder Bündnis gegen Rechts, der Freien Arbeiterinnenunion und der antifaschistischen Aktion. Angemeldet war die Demo von der Dortmunder Linkspartei. Ruhig und entspannt zog die Demo vom Nordausgang des Hauptbahnhofs über die Schützenstraße, umkreiste das Harenberg-Hochhaus und legte auf der Wiese am Westentor eine Pause ein. Statt Wortbeiträgen gab es dort Live-Musik. Vom Westentor und Rheinischer Straße aus machte die Demo einen Schlenker über Lange Straße und Heinrichstraße und wieder auf die Rheinische Straße. Selbstverständlich nicht am Donnerschlag vorbei, sondern die alte Radstraße runter bis zur Huckader Straße. Sämtliche Nebenstraßen waren gründlichst abgesperrt. An der Huckader Straße, zwischen den alten Höschgebäuden, weit ab von Anwohnern oder sonstigen Zuhörern, gab es dann noch eine Kundgebung. Verlesen wurde der Aufruf zur gleichzeitig in Düsseldorf stattfindenden Demo. Außerdem hielt Ratsmitglied Wolfgang Richter vom linken Bündnis eine kurze Rede. Nach der Kundgebung im Niemandsland lief der Umzug zum Westpark. Dort spielten noch einige Bands und die Demo verwandelte sich allmählich in ein gemütliches Samstagnachmittag-Abhängen im Westpark. Nur ausnahmsweise mal mit lauter, punkiger Live-Mucke.
Und jetzt haben wir noch ein Interview mit Rainer Stücker vom Mieterverein Dortmund zur Privatisierung von LEG-Wohnungen. Interviewer ist Wolf Stammnitz.
Rainer Stücker vom Mieterverein bei uns im Studio. Was will eure Volksinitiative da nun erreichen?
Ja, die LEG als Landesgesellschaft soll von der Landesregierung verkauft werden. Das ist eine Herausforderung für die Mieter und ist eine Herausforderung für die Belegschaft, die Mitarbeiter der LEG. Das finden wir so nicht richtig und dafür haben wir nach einem geeigneten Mittel gesucht und sind darauf gekommen, dass leider nichts Besseres zur Verfügung steht als eine Volksinitiative, mit der man aber erreicht, dass durch eine Unterschriftensammlung, die amtlich überprüft wird, das in Düsseldorf einfach zum Thema gemacht wird.
Um wie viele Wohnungen geht es da in Dortmund?
Also in Dortmund geht es um ca. 11.000 Wohnungen. Mhm. Das sind 4.500 Wohnungen, die der LEG NRW direkt gehören. Und es geht um ca. 7.000 Wohnungen im Bestand der Ruhrlippe Wohnungsgesellschaft. Die muss man also in dem Zusammenhang immer mit dabei rechnen. Das ist zum Beispiel der komplette Klarenberg und andere Siedlungen. Für Dortmund also auch ganz wichtig. Die Ruhrlippe ist eine Tochter der LEG. In Dortmund waren das Stadtteile wie Landstrop, Scharnhorst, Wickede. Da gibt es riesige Gebiete, sozusagen nur LEG. Und die Stadtentwicklung, das wird sehr schwierig, wenn diese Bestände jemandem ganz anders gehören.
Wer macht bei dieser Volksinitiative mit?
Die beteiligten Partner sind die Mietervereine in Nordrhein-Westfalen, die Mieterbeiräte der LEG, der Gesamtbetriebsrat der LEG und Verdi. Inzwischen gibt es die Unterstützung auch des DGBs.
Mir fällt auf, dass da keine Parteien dabei sind.
Ja, das ist so, dass wir die Volksinitiative selber parteiunabhängig gestartet haben. Und es ist aber natürlich so, dass es politische Unterstützung gibt. Das heißt, SPD, Bündnis 90 Grüne und die Linkspartei haben ihre Unterstützung dieser Initiative signalisiert, unterstützen sie und tragen sie mit.
Ihr werdet also dann in den nächsten Wochen in der Innenstadt oder wo Infostände machen? Oder wie läuft diese Sammlung?
Ja, das läuft sozusagen mehrgleisig. Wichtige Träger sind ja auch die Mieterbeiräte aus den LEG-Siedlungen. Die werden halt in ihren Siedlungen selber sammeln oder in den Stadtteilzentren, meinetwegen in Scharnhorst, dann Infotische, Bücherstände machen, um zu sammeln einfach vor Ort. Wir selber bieten die Möglichkeit an, dass man sozusagen einfach als normaler Dortmunder Bürger, der sagt, okay, da geht's um soziales Wohnen, da will ich unterstützen, der kann einfach im Mieterverein in der Kampfstraße 4 vorbeikommen und sagen, so, hier will ich unterschreiben.
Oder auch selber Unterschriften sammeln.
Oder, das ist natürlich noch besser, selber Unterschriften sammeln, das heißt Bögen bei uns anfordern und dann bei uns wieder abgeben. Und wir selber werden in der Phase August bis September einmal wöchentlich in der Innenstadt Infostände machen und Unterschriften sammeln.
Vielen Dank, Rainer Stücker.
Unterschriftenlisten für gegen die Privatisierung der LEG-Wohnungen können Sie in der Kampfstraße 4 beim Mieterverein bekommen. Dann möchte ich Ihnen noch sagen, dass die Montagsdemonstration immer noch stattfindet. Jeden Montag um 18 Uhr an der Reinoldikirche. Auch das Sozialforum gibt es noch. Am zweiten Donnerstag im Monat. Diesen Monat am 10. August im Arbeitslosenzentrum in der Leopoldstraße um 18.30 Uhr. Am 12. August stellt sich die Tafel rund um die Reinoldikirche vor von 12 bis 17 Uhr und hiermit verabschieden wir uns wieder. Die Beiträge wurden erstellt von Evelyn Böhm, Sonja Domen, Helmut Eigen, Petra Liebherr und Wolf Stammnitz. Ich hoffe, wir hören uns wieder am 5.9. Dienstag 21.04 Uhr.